Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Klaus Burkhardthofer, Konditormeister und Unternehmer, Inhaber Burkhardthofer-Eis. Herzlich willkommen, Klaus Burkhardthofer. Wir treffen uns heute zum Wasserdialog aus der Podcast-Serie Wasserdialoge, Quellen der Regeneration. Und da darf ich gleich einmal anfangen mit der ersten Frage. Wasser. Was kannst du mir zu Wasser erzählen?
Ja, hallo. Hallo Ines, danke für die Einladung, dass ich heute da sein darf und mit dir ein bisschen da in die Themen Wasser und Regeneration reinspüren darf. Was ist mein persönlicher Zugang zum Thema Wasser? Einerseits ist es natürlich die Quelle jeglichen Lebens und unsere Körper bestehen zum Großteil aus Wasser, die Erde besteht zum Großteil aus Wasser. Ohne Wasser wären wir alle nicht da. Also das ist irgendwie natürlich der Ursprung von allem und dementsprechend ist es auch für mich extrem wichtig. Und ja, da wir auch in unserer Organisation viel mit Wasser zu tun haben, in unserer Eisproduktion bei Burkhardthofer Eis in Fernitz, da ist Wasser die wichtigste Zutat, der Hauptbestandteil. Also auch da ist es ein wesentliches Thema. Und auch wenn ich daran denke, immer wenn wir unsere neuen Mitarbeitenden einschulen, dann geht es auch eigentlich um Wasser hinsichtlich der Hygiene. Mhm. Weil Wasser als der Hauptbestandteil im Eis gemeinsam mit einer warmen Umgebung und den Bakterien, die auch überall sind. Und im Eis haben wir auch viel Zucker, was optimaler Nährstoff und Nahrung für die Bakterien ist, haben wir da eine Situation, die das Lebensmitteleis sehr sensibel machen, aus hygienischem Aspekt. Und da haben wir dann bei jedem einzelnen neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eigentlich auch das Thema Wasser mit der Hygiene als Thema. Mhm. Und so hat es für mich natürlich eine sehr, sehr wichtige Relevanz. Einerseits als Lebensgrundlage, aber ja, auch als Notwendigkeit und als irgendwo in dem Kontext, in dem hygienischen, auch als Risikoaspekt, was es für mich irgendwie spannend macht, dass es da auch ein bisschen eine Diversität dahinter gibt. Also nicht nur rein positiv, sondern in dem Fall auch sogar eine Gefahrenquelle. Mhm. Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen auf der Welt anschauen, rund um Klimawandel, dann wird unsere Lebensgrundlage auch immer mehr zur Bedrohung im Sinne von Starkregenereignissen oder steigenden Meeresspiegel. Also das ist nicht nur ein positiver Zugang, sondern hat jetzt im Moment auch schon Dimensionen, die zur Bedrohung werden können. Und das ist für meine Herangehensweise und für meine berufliche Herangehensweise da schon sehr relevant, weil wir uns auch mit diesen Themen in unserem Unternehmen auseinandersetzen.
Mhm. Ja, das finde ich schön. Also, dass du das gleich einmal ansprichst, dass ja um eine gewisse Balance geht und um ein Gleichgewicht. Und ja, das sehe ich nämlich sehr ähnlich. Also wir brauchen in vielen Bereichen Balance und Gleichgewicht und natürlich auch bei unserem Wasserhaushalt. Aber wir haben jetzt schon was ganz Wichtiges von dir gehört. Also du bist in der Eisproduktion tätig, ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, Burkhardthofer Eis in Fernitz. Und ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass das die Zuhörer wissen, ja, dass da um Eisproduktion geht. Und wir werden halt einiges ansprechen. Also natürlich, wir haben schon gesagt, Veränderung, Regeneration, das sind Themen, also Regeneration, das hast du angesprochen, Veränderung sprich ich jetzt an und Balance. Wie hängen diese Themen zusammen? Wenn wir in eine Balance kommen wollen, brauchen wir wahrscheinlich eine gewisse Veränderung. Das hast du jetzt indirekt so ein bisschen angesprochen auch schon, weil wir einfach mit Dingen im Außen konfrontiert werden, die wir manchmal gar nicht so gut steuern können oder rechtzeitig darauf schauen, dass wir steuern, so wie dein Beispiel mit den neuen Mitarbeitern sozusagen, dass du gleich vorher schaust, dass da nicht irgendwas passiert, ja, wenn es jetzt um Hygiene geht. Ja.
Mhm.
Super. Das vielleicht nur ganz kurz, das sind unsere Themenbereiche heute. Und für mich ist ja was auch so ein komplexes Thema, eine sehr verbindende Sache, die uns jeder kann uns was über Wasser erzählen, über gewisse Erfahrungen. Und ich möchte dir jetzt nur die Möglichkeit geben, ich weiß nicht, magst du da noch was dazu sagen zu dem Thema Wasser?
Ja, du hast schon gesagt, Balance.
Ja.
Also für mich ist Wasser ja auch ein Element, das ein Sinnbild von Balance und Agilität eigentlich ist und zeigt, wie anpassungsfähig man vielleicht im Leben auch sein kann, wenn man sich ein bisschen wie das Wasser verhält. Ich glaube, Bruce Lee hat das auch einmal gesagt, sei das Wasser.
Mhm.
Also sich anzupassen, was ja auch ein ganz wichtiger Faktor unserer Zeit jetzt ist, zeigt das Wasser extrem gut in seinen Eigenschaften, wie geschmeidig man sein kann oder wie ausgleichend man in jeder Situation oder an jeder Örtlichkeit irgendwie sein kann.
Mhm.
Und da nehme ich für mich schon so eine starke Bildsprache mit, wenn ich das Wasser sehe, wie sich es bewegt und wie sich es ausgleicht und ständig nach der Balance sucht und strebt. Und ich glaube, dass uns das im Leben ja auch ausmacht. Alles im Übermaß ist ungesund.
Mhm.
Und die Kunst liegt eigentlich immer darin, Ausgewogenheit und Ausgleich zu finden und die richtige Balance zu finden. Und ja, ich glaube, da ist Wasser ein schönes Sinnbild dafür.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wasser, du hast da die verschiedenen Zustände von Wasser jetzt kurz angesprochen. Das ist ja auch was, wo wir Menschen eigentlich, wo uns das Wasser sehr gut veranschaulicht, dass man gewisse Phasen oder Zustände selber auch durchmachen kann, eigentlich. Jetzt ist es am Wasser sehr greifbar oder sehr gut sichtbar und teilweise auch sehr gut fühlbar. Ja, darum finde ich dieses Element Wasser immer so spannend, wenn man das mit gewissen Themen in Verbindung bringt. Ja gut, dann schauen wir einfach weiter zum nächsten Thema, nämlich das Thema Veränderung.
Gerne.
Und das hast du vorher auch schon angesprochen und deswegen auch die Aggregatzustände. Das ist ja so offensichtlich, dass sich was verändert, wenn das Wasser jetzt zum Beispiel gefriert oder verdunstet, verdampft, wie auch immer man das richtig bezeichnen will. Es gibt auf jeden Fall verschiedenste Zustände. Ich schätze mal, da hast du aus deinem Leben auch einiges zu erzählen.
Ja, Veränderung ist die letzten Jahre ein dauerhafter Begleiter gewesen,
mhm,
in meiner Gesamtsituation. Ich habe 2010 das Unternehmen meiner Eltern übernommen, Kaffeekonditorei. Im Höhepunkt dann mit 30 Mitarbeitenden auch, so ein bisschen die Dimension zu zeigen. Ich bin da in einer Zeit reingekommen, die sehr turbulent war. 2008 war die große Finanzkrise.
Mhm.
Ich bin gut ausgebildet, behaupte ich mal. Auch als Konditormeister sehr motiviert in diese Selbstständigkeit hinein.
Mhm.
Und habe aber sehr rasch gemerkt, dass die Systeme, in denen ich mich da auch bewege, dann als Selbstständiger, eigentlich Systeme sind, die mir dauerhaft so wahrscheinlich keine Erfüllung geben werden. Kapitalismus, reine Wachstumsorientierung. Gleichzeitig habe ich mich sehr viel mit Wissenschaft auseinandergesetzt, vor allem im Klimabereich, habe mich mit Studien auseinandergesetzt, habe Berichte gelesen, die dann doch schon sehr desillusionierend waren, auch für mich zu dem Zeitpunkt, gerade wo man eigentlich motiviert ins Unternehmertum reingeht,
mhm,
und dann sehr rasch merkt, dass dass das wahrscheinlich irgendwie so eine enden wollende Begeisterung haben wird, wenn da nicht manche Parameter sich ändern. Bin da auch in einen sehr traditionellen Apparat hineingewachsen, Hierarchie, Top-Down. Und mein Vater hat das zwar recht familiär geführt und auch wertschätzend, aber trotzdem waren die Strukturen so, dass eigentlich alles bei uns zusammengelaufen ist. Und je weniger er gemacht hat, desto mehr ist das bei mir auch zusammengelaufen.
Also es war im Grunde sehr, wie soll ich sagen, viel Verantwortung oder einfach Tätigkeiten, die zusammengelaufen sind, oder ja. Was würdest du sagen?
Also in erster Linie habe ich einmal alle Bereiche auch kennengelernt, war in allen Bereichen drinnen. Das heißt, ich habe in der Früh in der Produktion gearbeitet, ich habe im Laufe des Tages dann im Verkauf gearbeitet und war aber natürlich auch in der Verwaltung und im Management und in der Organisation und im Endeffekt dann auch als Chef für die Visionsgestaltung und für die zukünftige Ausrichtung einfach zuständig. Und das hat sich einfach so gezeigt, dass das dann 80 bis 100 Stunden Wochen gewesen sind. Die Gastronomie ist da relativ brutal dann, vor allem wenn du ein wochenendbasiertes Geschäft auch hast und ein Lokal hast, das da am Wochenende gestürmt wird. Gott sei Dank, ja, aber Wochenenden, Feiertage, unter der Woche, aber sowieso auch Normalprogramm, ein Ruhetag in der Woche, der aber zur Hälfte dann auch betrieblich verwendet wird, um Dinge aufzuarbeiten, um Dinge vorzubereiten, ist eine relativ familienuntaugliche Situation. Und da hat es dann halt auch so ein paar Zäsurmomente gegeben, die mir dann schon gezeigt haben, wo da die Grenzen sind. Und die waren glücklicherweise nicht gesundheitlicher Natur, aber das war so ein Schlüsselmoment, wo auf jeden Fall wie eine Mitarbeiterin vor mir gestanden ist und mich auch gefragt hat, ob dieser Stift wohl auch der richtige sei für dieses Plakat, das sie schreiben soll. Und das war so ein Moment, wo mir das ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass das nicht gut ist, dass auch jede noch so kleine Entscheidung irgendwie bei mir zusammenläuft. Und das war irgendwie so der Auslöser. Seitdem versuche ich daran zu arbeiten, dass alles wieder von mir weggeht. Deswegen sind wir heute in einem ganz anderen Modell bereits tätig. Aber es ist dann später auch noch ein Gesundheitsaspekt dazu gekommen. Da hat mein Vater dann einen Unfall gehabt, 2016, wo auch das Thema Endlichkeit und Gesundheit ganz stark am Schirm aufgetaucht sind. Und mir eigentlich so einen Gesamtumriss gegeben hat, dass es zwar ein toller Ort ist, um tätig zu sein, und auch der Ort Café Konditorei eine wunderbare Begegnungszone ist, eine gesellschaftliche und wichtig ist, aber dass es wichtig ist, nachhaltig zu werden. Und damit meine ich nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch in der ganzheitlichen Ausrichtung des Unternehmens nachhaltig zu werden, auch mit der persönlichen Situation nachhaltiger umzugehen, sei das dann die Gesundheit oder seien das verschiedenste Ressourcen. Aber es war für mich klar oder immer mehr klar, dass ich eine Veränderung brauche und dass es eine Transformation benötigt des gesamten Apparats. Und dafür war zuerst auch eine innerliche neue Ausrichtung von mir notwendig. Und das waren Jahre der Ohnmacht. Und die erlebe ich jetzt auch sehr stark gesellschaftlich. Und diese Jahre der Ohnmacht waren anstrengend, weil ich einerseits sehr, sehr viel zu tun gehabt habe und sehr reaktiv gearbeitet habe, weil ich eben für all diese Entscheidungen zuständig war, für all diese Gestaltungen und Visionsarbeit eigentlich nur in der Nacht stattfinden hat können, wenn dann quasi mal Ruhe in den Systemen war. Und ich habe mich auch da sehr früh mit alternativen Wirtschaftsmodellen wie der Gemeinwohlökonomie auseinandergesetzt, die mir da unheimlich gute Unterstützung gegeben hat und eine Orientierung, wie man diese Veränderungen dann auch einleitet und woran man sich da dann entlang handelt und so ein bisschen einen roten Faden in meine vielen Gedanken gebracht. Und das Ganze hat dann ist dann gewachsen. Also da sind im Inneren Prozesse und Emanzipationen auch in Gang gesetzt worden, die schlussendlich dazu geführt haben, dass sich da ein bisschen aus Narrativen und vielleicht auch Erwartungen rund um mich herum ein bisschen ausgebrochen bin und begonnen habe, konkrete Veränderungen einzuleiten, weil mir auch klar war, dass da große Themen und Herausforderungen auf uns als Gesellschaft zukommen werden und ich mich dafür auch rüsten möchte und mich vorbereiten möchte. Und es war dann nach mehreren Jahren dieser inneren Veränderung, haben sich dann schon langsam große Entscheidungen herauskristallisiert. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich Ende 2019 die Kaffeekonditorei geschlossen habe. Und mich aufmachen wollte in eine Reorganisation, in eine Verkleinerung mit einem Fokus aufs Eis und mit einem kleineren Team in die Neugestaltung unserer Organisation gehen wollte.
Okay, würdest du sagen, das war dann der Schritt in die Selbstermächtigung wieder? Oder hat es da viele kleine Schritte gegeben und das war dann einfach das, was sie im Außen als erstes gezeigt hat? Oder wo im Außen dann wirklich, womit du dann sozusagen nach außen gegangen bist, weil du hast gesagt, du hast dich mit dir selber beschäftigt. Das war eigentlich ein Blick nach innen, eine Innenschau, herauszufinden, okay, wo brauche ich Veränderung, dass ich in die Selbstermächtigung komme und dass ich ins Agieren komme und nicht ins Reagieren. Das hast du vorher auch erwähnt. Ich schätze mal, das hat eine Zeit gedauert, das waren viele Schritte, aber ist das sie dann im Außen als erstes gezeigt hat oder gibt es da noch andere Punkte, wo du sagst, die wären dir wichtig zu erwähnen, was das mit dir selber gemacht hat?
Also, ein Selbstermächtigungsprozess war das sicher über viele kleine Schritte. Das ist gewachsen, das ist die Summe der einzelnen Teile gewesen, die sich dann irgendwann mal in klaren und deutlichen Entscheidungen ausgedrückt hat. Die tatsächliche gefühlte Ermächtigung ist, glaube ich, danach geschehen, als ich dann so in die neuen Strukturen reinkommen bin und sich das auch gezeigt hat, dass das dann auch gelingt. Da hat man dann wirklich so diese Ermächtigung gespürt. Davor war es, glaube ich, wirklich eine Emanzipation und auch ein Ausprobieren.
Würdest du sagen, war da die Gemeinwohlökonomie wirklich das, was da am meisten geholfen hat, dass du überhaupt in diese Richtung gekommen bist, weil du das vorher erwähnt hast?
Es war was ganz Wichtiges, weil da schon so viel vorgedacht war, gerade in ökologischen und sozialen Aspekten, die Organisationen betreffen. Das ist sehr gut durchdacht und hat mich einfach in seiner Gesamtheit total abgeholt und hat mich bereichert, hat mir viele Informationen gegeben, die ich für mich so noch nicht gehabt habe, hat mir auch Worte und Sprache gegeben, die ich damals so noch nicht gehabt habe, um Dinge auszudrücken und einfach sehr, sehr starke Klarheit reingebracht. Mich aber auch ein bisschen entlastet, weil ich zuerst alles niederreißen wollte und irgendwie alles auf einmal in die Gänge kriegen wollte. Veränderung braucht aber Zeit. Und es braucht einen Schritt nach dem anderen, das habe ich irgendwie akzeptieren müssen, auch wenn man da vielleicht anders motiviert ist, aber
Zeit und Geduld.
Man braucht Zeit und Geduld und da war die GWÖ definitiv auch ein Lehrmeister darin, zu sagen mal, okay, komm runter, durchatmen, wirkungsorientiertes Handeln, ja, was sind die größten Brocken, mit denen man mit dem geringsten Einsatz gleich mal was machen kann. Und dann habe ich halt begonnen, Schritt für Schritt so weiterzugehen. Und vor allem, wenn du Mitarbeitende hast, dann ist es ganz wichtig, dass die halt auch in diese Prozesse mit integriert werden und man nicht da irgendwie alleine davon schreitet und sich immer weiter dann auch vom Team entfernt. Man dann quasi auch immer verrückter wird, unter Anführungszeichen. Ja, weil die Leute, die da sind, die haben ja ein Bild von dir auch und du bist als Führungskraft natürlich auch gefragt und gefordert, um zu gestalten. Und wenn du da Prozesse einleitest, die unüblich sind, die für Laien vielleicht irgendwie ein bisschen verrückt wirken, dann ist es da ganz wichtig natürlich, auf die Kultur zu achten, auf das Miteinander zu achten, irgendwo auch Raum für Bewusstseinsbildung, für Organisationsentwicklung zu schaffen, weil du diesen Ort ja gemeinsam gestaltest. Und mir ja auch wichtig war, aus dieser Hierarchie auch herauszukommen und gleichzeitig aber auch in eine größere Wirksamkeit zu kommen, die über mich hinausgeht.
Mhm. Ja, du hast dich da ja dann eigentlich in der Zeit von vielen befreit und eigentlich in eine gewisse Freiheit begeben. Und was du jetzt so beschreibst, dann ist es natürlich verlockend, dass man da hinschreitet und ich mache das jetzt. Und das hat da, also hört sich für mich jetzt so an, als hättest du da dann einfach eine gute Struktur bekommen, dass du diese Freiheit erleben kannst, aber jetzt nicht abhebst und davon fliegst. Und das ist ja, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt bei einer Veränderung. Wenn man merkt, man hat sich von was befreit, man merkt, man verändert was, man hat erste Erfolgserlebnisse, so wie du vorher gesagt hast, das dich bestärkt hat dann in diesen Schritten, die du getan hast. Und hast aber dann Möglichkeiten gefunden, wie du dies sozusagen stabilisierst und eine Struktur bekommst und dann auf dein Ort individuell umgesetzt. Weil du gehst ja trotzdem deinen eigenen Weg mit deinem Unternehmen, oder? Mit deiner Tätigkeit.
Ganz genau. Es ist sehr, sehr klar und deutlich dann mein Weg geworden. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man Entscheidungsträgern auch freien Raum lässt. Ja? Und in so Familienunternehmen, wo man in so Strukturen reinwächst, ist vieles oft vorgefertigt, vorgedacht. Ja? Im besten Wissen und Gewissen auch vorgedacht. Aber ja, meistens ohne das Einbinden dann der nächsten Generation, was die eigentlich dann wollen. Und da habe ich das Glück gehabt, dass mir meine Eltern einfach gut Raum gelassen haben, um alles zu entdecken. Und da auch nie die Aussage gewesen ist, das muss jetzt so für die alle Ewigkeit so sein. Sondern da war immer der Gedanke da, dass das Unternehmen soll uns dienen und nicht wir dem Unternehmen dienen bis in alle Ewigkeit. Aber es hat sich einfach so herauskristallisiert, dass ich mich von den Dingen befreit habe, die da einfach zu stark an mir gezogen haben, obwohl ich sie alle sehr gern gemacht habe. Bin gern in der Konditorei gestanden, gern den Kontakt zu den vielen Menschen gehabt. Aber zum Gestalten habe ich andere Rahmenbedingungen benötigt. Und das waren meine Schritte, um mir das alles so zu gestalten, wie ich das möchte. Einerseits für meine Passion, das Eis. Andererseits habe ich auch von Natur aus einen sehr teamorientierten Zugang. Und mir war eben wichtig, dass wir da viel mehr Gemeinschaftlichkeit noch gestalten und mehr Miteinander. Und offenbar hat das auch gut zum Zeitgeist gepasst, dass und Unternehmen sich damit auseinandersetzen, Hierarchien abzubauen, menschzentriertere Orte zu werden. Und heute gehen wir da schon mit unserer Organisation auch noch viel weiter und stellen auch Thesen auf, wie zum Beispiel, dass die Unternehmen der Zukunft Bildungsorte für Demokratie sein werden müssen, behaupte ich sogar, ja, wenn wir die Menschen kollektiv in eine gewisse Form der Ermächtigung wiederbringen möchten, Teil von etwas Größerem zu sein, gerade jetzt, wo alles egozentriert wird und autoritär wird und auseinanderbricht, glaube ich, kann Arbeit da ganz ein wesentlicher Faktor von Partizipation sein, von Mitgestaltung, von erlernter Mitgestaltung, um Menschen dorthin zu führen, dass sie sich wieder Teil von etwas Gemeinsamerem und Größerem sehen. Nicht nur so dieser individuelle Fokus da ist.
Okay, also ja. Demokratie jetzt in dem Sinne, aber über Demokratie werden wir uns nochmal unterhalten, aber ausführlicher, da freue ich mich schon drauf. Würdest du sagen, das Demokratieverständnis auch in der Hinsicht, dass man miteinander wirkt, ist das für dich auch Demokratieverständnis? Oder?
Ja.
Ja, definitiv, also das neue Miteinander finden, wie man wirklich...
Ja. Also es ist, glaube ich, extrem wichtig, dass wir uns wieder einer gewissen Verbundenheit zuwenden, die verloren geht durch die verinnerlichten Systeme, die wir leben, wie zum Beispiel den Kapitalismus, der sehr trennt und sehr entwertet. Ja. Genauso wie er ja auch der Erde dem Planeten Erde ständig entnimmt, endlos entnimmt, in der Meinung, die Erde schickt keine Rechnungen, die ja jetzt aber kommen, stark verzinst. Ja.
Ja.
Und genauso ist auch der Mensch keine Ressource, die es gilt auszubeuten. Der Mensch ist kein Kostenfaktor, den es zu minimieren gilt, sondern der Mensch ist eine Wertanlage. Ohne Mensch existiert keine Wirtschaft. Ja, deswegen steht für mich der Mensch über der Wirtschaft und nicht der Wirtschaft muss gut gehen, damit es den Menschen gut geht, sondern ich bin der Meinung, den Menschen muss es gut gehen, damit Wirtschaft gedeihlich sein kann. Und ja, ich glaube, es wird wichtig sein, die Menschen wieder in eine Wirksamkeit zu bringen. Und durch ein Erzeugen von Verbundenheit kann uns das wieder gelingen. Davon bin ich überzeugt, ja.
Ja, da kommen wir eigentlich jetzt, also da möchte ich schon die Brücke bauen zu der Regeneration. Du hast ja jetzt einiges erwähnt, das ich schon gerne in diesem Bereich sehe, wie man sich selbst regenerieren kann, weg aus der Trennung, aus gewissen Strukturen, in denen wir sind, die uns eigentlich wenig Freiheit geben. Was waren für dich die Quellen der Regeneration oder wie hast du zu deiner Regeneration gefunden oder bist du eigentlich in der Regeneration?
Tatsächlich muss ich zugeben, dass ich im Moment gerade wieder in einer Phase bin, wo zu wenig Regeneration da ist. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir jetzt im Saisonbetrieb, im Eisgeschäft, da jetzt im fortgeschrittenen Frühjahr an einem ersten Höhepunkt sind, wo es einfach viel zu tun gibt im Tagesgeschäft. Und ja, wir mit unserem Weg auch sehr viel Sichtbarkeit erzeugt haben, die sich sehr positiv auswirkt. Es kommen viele Anfragen. Wir können auf vielen Veranstaltungen sein, sowohl mit unserem Eis als auch mit unseren Vorträgen, mit unserer Haltung, mit unseren Zugängen zu den Themen. Das ist alles sehr schön, aber das ist auch sehr intensiv und es leidet dann meistens das Tagesgeschäft darunter, wenn du im Außen unterwegs bist. Und ja, gleichzeitig möchte ich auch für meine Familie und für meine zwei kleinen Kinder da sein, die ja nur jetzt klein sind und ich das natürlich erleben möchte. Und ja, da werden die Tage dann relativ kurz, genauso wie die Nächte. Ja, der Schlaf fehlt da und dort dann, also auch das ist ja eine Quelle der Regeneration. Der Sport fehlt mir seit der Pandemie auch, davor noch Fußball gespielt, aber mit der Pandemie hat sich das dann auch aufgehört. Insofern fehlen da schon ausgleichende Elemente, die ich mir aber ja gerade energetisch natürlich aus meiner Familie hole und aus der Natur. Und ja, insofern muss ich jetzt meine Modelle auch wieder mal ein bisschen aufs Neue überprüfen und wieder anpassen. Aber das mache ich grundsätzlich gern, auch wenn es herausfordernd ist. Tue ich mir da wahrscheinlich leichter als viele anderen Menschen, die Angst vor Veränderung haben. Ich sehe das irgendwo als Herausforderung, auch als Notwendigkeit. Und für mich ist ja auch die Logik des Lebens so gestaltet, dass ja alles Veränderung ist, wie wir wissen. Alles ist immer Veränderung und Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Tatsächlich ist es ja nicht nur eine Veränderung, sondern gerade im Leben ist das eigentlich eine ständige Revitalisierung. Auch wir Menschen und unsere Körper revitalisieren sich innerhalb von wenigen Monaten bis wenigen Jahren zur Gänze in allen Zellen. Also eigentlich ist das Leben ein ständiger Regenerationsprozess. Und deswegen ist es auch kein Zustand, den wir irgendwie erreichen können, irgendein Zustand der Ruhe oder des Stillstandes. Ich glaube, das wäre etwas, was wir gar nicht wollen. Und ja, das Leben funktioniert so, die Evolution funktioniert so, dass sich das alles ständig weiterentwickelt, alles ständig anpasst an die neuen Umstände und Gegebenheiten. Und ja, wir sind jetzt halt in sehr dynamischen Prozessen gerade in der Welt. Und jetzt müssen wir da sehr, sehr viel aushalten. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns damit auseinanderzusetzen, zu akzeptieren, Dinge zuzulassen, aber auch natürlich einzustehen für Überzeugungen, die wir haben, für Werte, die wir haben, uns die Frage stellen müssen, wie wir in Zukunft miteinander sein wollen. und wie wir die Welt miteinander teilen wollen und gestalten wollen. Und darauf habe ich schon sehr Bock,
muss ich sagen. Ja, schön. Ja, du hast jetzt ein paar voll wichtige Sachen erwähnt, weil ich beschäftige mich ja sehr viel mit regenerativer Veränderung. Manche würden es vielleicht Transformation nennen. Und dieses Bewusstsein, dass das so ein laufender Prozess ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, ja, im Moment bist du auch wieder in einer Phase, wo es darum geht, einiges zu überdenken. Und ich persönlich glaube ja, dass wir immer wieder solche Geschenke bekommen, dass wir uns an das erinnern. Dass wir uns wieder daran erinnern, was wir eigentlich schon einmal geschafft haben. Weil du gesagt hast, das fällt dir jetzt eigentlich leicht, weil du ja dieses Erfolgserlebnis schon gehabt hast oder schon mehrere, wo du für dich entschieden hast, du willst was verändern. Du musst was anders machen teilweise, so wie du es vorher beschrieben hast, aber du willst auch was anders machen. Und durch das, dass du die Erfahrung schon kennst, freust du dich jetzt auch schon wieder drauf. Und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder an das erinnern und das bewusst machen, dass das ja Schritt für Schritt weitergeht.
Es ist ja nicht so, dass ich da für mich was gefunden habe, dass ich rasch immer alle Antworten dann habe in diesen Veränderungsprozessen, das nicht. Ja, es ist auch für mich herausfordernd und von einem Weg des Scheiterns geprägt und es ist ein Vorwärtsscheitern, aber ich habe halt auch durch meine Selbstständigkeit Freude am Scheitern gelernt und weiß, dass man vom Erfolg und vom Schulterklopfen keinen Fortschritt hat, sondern du hast den Fortschritt nur vom Scheitern. Und das ist wichtig. Was ich glaube, ich habe, ist ein hohes Maß der Akzeptanz. Mhm. Die Akzeptanz ist ja auch eine ganz wesentliche Säule der Resilienz. Mhm. Und ich kann mich relativ rasch neuen Umständen, zumindest mal in meinem Innern, anpassen. Mhm. Aber auch ich brauche dann neue Modelle, neue Zugänge. Und wenn es darum geht, Verhaltensweisen zu verändern, dann komme auch schon ich an meine Herausforderungen und an meine Grenzen. Mhm. Und das ist natürlich nicht so einfach.
Ja. Mhm. Ja, weil da ist ja einerseits dieser Blick nach innen, den du auch schon erwähnt hast, ja ein wichtiger Punkt. Und man macht in sich selbst Veränderungen durch. Aber es ist ja das Umfeld auch permanent in Veränderung. Und natürlich, wenn man dann natürlich schafft, so wie du vorher gesagt hast, eher ins Agieren zu kommen, dann kann man auch in diesem Agieren bleiben und fällt nicht vielleicht wieder zurück in das Reagieren auf gewisse Umstände im Umfeld oder Ähnliches. Ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis auch, und die wir halt eh schon mehrmals angesprochen haben, halt aus einer anderen Perspektive. Aber da komme ich jetzt auch gleich zu der Frage, was würdest du hast zwar schon ganz was Wichtiges erwähnt, das ist dieses Scheitern und dann die Freude, wenn man schafft, dass man wieder aufsteht eigentlich. Die bringt dann sehr weit. Aber was würdest du den Zuhörern mitgeben wollen? Oder was ist dir wichtig zu sagen, wenn jetzt jemand wirklich sich selbst in so einer Situation findet und merkt, okay, es ist jetzt so sichtbar, ich muss jetzt was ändern, oder auch von sich selbst aussagt, ich will etwas ändern. Gibt es irgendwas, was du aus deiner Erfahrung sagen willst?
Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach zu versuchen, selber ins Tun zu kommen. Mhm. Das ermächtigt dich selbst am meisten, auch wenn du nicht sofort Dinge veränderst, aber selbst in der Aktion zu sein, erzeugt grundsätzlich mal ein Gefühl von, ich habe Einfluss und ich habe Zugriff, zumindest auf meine Strukturen, auch wenn wir jetzt nicht die Welt oder gleich Systeme ändern, bin ich selbst in der Gestaltung. Mhm. Und das kann mit einem kleinen Schritt schon sehr wertvoll für einen selbst sein. Ja. Mhm. Und, ich glaube, dass das einer der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man vom Jammern und vom Traurigsein und vom Müdesein nicht weiterkommen, sondern es hilft nichts. Irgendwann muss man an den Punkt kommen, wo man sagt, so, ich bewege meinen Arsch und jetzt schaue ich, dass ich irgendwo mal was mache und beginne. Das müssen keine großen Dinge sein, das können schon mal Dinge sein, die mit sich selbst zu tun haben.
Mhm.
Und vielleicht nur dafür sorgen, dass man selber wieder Freude erlebt, dass man Gemeinschaft erlebt und sich wieder in Verbindung bringt mit sich selbst, mit den Mitmenschen, aber auch mit der Natur. Also im Endeffekt Verbundenheit zu allen uns umgebenden lebendigen Systemen.
Mhm.
Wir sind soziale Wesen. Wenn wir uns einigeln und zurückziehen, dann werden wir einsam.
Ja.
Mit all unseren Gedanken, die wir dann haben. Und ich glaube, dass das auch so ein Prozess ist, der sich dann selbst verstärkt. Und deswegen ist es unheimlich wichtig. Genau, ja.
Mhm.
Und irgendwo verkümmern dann natürlich Selbstwert und Selbstwirksamkeit.
Mhm.
Und es ist ganz, ganz, ganz wesentlich für Veränderungsprozesse, dass wir einen Selbstwert spüren und uns unserer Selbstwirksamkeit bewusst sind und uns derer ermächtigen auch. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wesentlich ist. Und dann kann man auch mit kleinen Schritten beginnen, eine Veränderung einzuleiten.
Mhm. Ja, danke. Ja, ich glaube, du hast echt ein paar ganz wichtige Sachen erwähnt. Und was du vorher auch gesagt hast, das Müdigkeit oder dass man einfach wirklich sich einigelt, das hat ja manchmal was mit Angst zu tun. Für viele ist es, wenn sie das schon das Wort Veränderung hören, dann kriegen sie schon Angst, weil sie denken, okay, verändern, ich muss was verändern oder machen sie selber Druck. Aber eine wichtige Veränderung ist ja doch diese innerliche Veränderung, um die geht es eigentlich. Dass ich sage, okay, ich entscheide mich jetzt eigentlich, was zu tun, ins Tun zu kommen, so wie du das vorher beschrieben hast. Das ist ja eine große Veränderung, wenn man das mal auch so annehmen kann.
Ja, natürlich sind es große Veränderungen. Ich glaube, dass diese Ohnmacht, die gerade existiert, sehr viel damit zu tun hat, dass einfach zwei wesentliche Faktoren nicht mehr bedient werden, nämlich die Sicherheit und die Identifikation bei den Menschen.
Mhm.
Und so große Veränderungsprozesse lösen eine sehr, sehr starke Verlustaversion aus.
Mhm.
Und die Menschen haben eigentlich nicht Angst vor der Veränderung, sie haben Angst vor dem Verlust.
Mhm.
Wenn sich Dinge groß verändern, dann ist das, als wären Spielkarten neu ausgeteilt. Ja?
Mhm.
Und wir haben die Systeme immer so erlebt, dass wenn Spielkarten ausgeteilt werden, dann gibt es Gewinner und dann gibt es Verlierer. Und ich glaube, dass da diese Angst, dann zu den Verlierern zu gehören, sehr, sehr stark wirkt bei den Menschen.
Mhm.
Und ja, ich glaube auch, dass es hilfreich ist, wenn man sich das nochmal ein bisschen bewusst ist und sich ein bisschen darauf fokussieren kann, auch was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, worum geht's? Wozu eigentlich mache ich Dinge, was arbeite ich, was sind meine Hobbys, wie gestalte ich meine Zeit aus, ja, womit beschäftige ich mich. Diese Dinge haben wir alle und auf die kann man sich fokussieren und kann da natürlich mir meine werthaltigsten Dinge auch herausholen und versuchen, die wieder zu stärken.
Und daraus eigentlich dann wieder diese Sicherheit zu gewinnen, wo du gesagt hast, die wird jetzt nicht mehr so, also die fehlt vielen, die wird nicht mehr bedient.
Es geht natürlich um einerseits um eine finanzielle Sicherheit, gar keine Frage.
Mhm.
Es geht aber auch um eine soziale Sicherheit,
um die
Einbettung in Gemeinschaft.
Ja.
Und da macht es natürlich einen Unterschied, ob ich mich mit Menschen umgebe, die ständig davon sprechen, wie schlecht nicht alles ist auf der Welt und wie viel schlimmer das doch auch alles jeden Tag wird. Ja. Oder ob ich mich mit Menschen und mit Informationen umgebe, die freudvoll sind, die stärkend sind, die positiv sind, weil unsere Psyche dann natürlich ganz stark davon beeinflusst wird, womit wir uns beschäftigen auch jeden Tag.
Ja. Genau, und diese da möchte ich jetzt auch noch kurz ansprechen, weil du hast mit Sicherheit Identifikation erwähnt. Also Sicherheit aus, dass man einfach den Fokus wirklich auf die Dinge richtet, die einem Sicherheit geben können. Ja. Identifikation wäre jetzt, in welche Richtung meinst du das, dass man sich einfach nicht mit materiellen Dingen identifiziert? Oder
zum Beispiel, ja. Es ist so, dass wir ein Verhalten verinnerlicht haben, das uns dazu bringt, über materielle Dinge und über Konsum Vergleiche herzustellen und unseren Selbstwert definieren. Mhm. Und das geht sich halt am Ende des Tages nie aus. Weil wir werden immer jemanden erleben in unserem Umfeld, der noch das neuere Ding hat oder noch das größere Ding hat oder noch irgendwie das modernere Zeug sich besorgt. Und darum geht es ja auch in diesem Wachstumsspiel und in diesem Konsumismusspiel, dass immer wieder neue Bedürfnisse erzeugt werden, die zum gewissen Grad auch eigentlich gar nicht da sind und künstlich erzeugt werden. Und dass wir da ja dieser Karotte hinten nachrennen, mhm, die wir nie erreichen.
Ja.
Und eigentlich könnte es so viel einfacher sein, wirklich diesen Selbstwert zu generieren über Beziehungen. Und das ist der Faktor Identifikation. Also woher nehme ich meine Energie aus diesen Beziehungen und welche Geschichten stecken da auch dahinter? Ne? Also sind wir zum Beispiel in Österreich und das ist sehr ländlich geprägt. Jetzt hast du am Land meistens eine gewisse Innovationsresistenz.
Ja. Ja.
Ohne das jetzt wirklich abzuwerten, das will ich damit gar nicht sagen, aber das ist auch etwas, was ich erlebe. Ja? Beispiel Mobilität, ja? Mhm. Also bist in ländlichen Strukturen und da sind die Leute einfach aufs Auto angewiesen. Das ist ein Fakt, solange die Öffi-Strukturen so nicht gestaltet sind, mhm, dass man da leichter von A nach B kommt. Ist das Auto nicht nur aufgrund der örtlichen Situation gleichzeitig bei vielen auch ein Statussymbol? Ja, wenn wir jetzt über nachhaltige und sanfte Mobilität reden, geht es da direkt an die Identifikation.
Ja.
Ja. Mhm. Und dann wird es emotional. Und wenn es emotional wird, dann kommen wir nicht weiter, ja? Weil dann müssen wir zuerst einmal irgendwo Einigkeit herstellen, damit wir wieder über Fakten reden können und nicht, mhm, über Emotionen. Und deswegen ist der Faktor Identifikation so wesentlich, weil wir natürlich für zukunftsfähige Welt neue Formen der Identifikation auch gestalten müssen.
Mhm. Ja, das ist ein super Beispiel, weil wir ja eigentlich diese Form der Identifikation widerspricht eigentlich dem Miteinander, von dem wir halt schon gesprochen haben. Aber dann ist es ja eigentlich nicht möglich. Also gerade wenn ich so dieses Beispiel hernehme mit der Mobilität. Ja, weil wenn man sie dann zu Vorgemeinschaften zusammenschließen könnte zum Beispiel oder weiß ich nicht, dann wirklich ins Miteinander geht und auf dieses Statussymbol Auto verzichtet und sagt, es geht darum, dass wir miteinander gut weiterkommen.
Ja, es geht halt um ein Etablieren einer neuen Kultur und einer neuen Haltung.
Mhm.
Ja, natürlich müssen auch Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja?
Natürlich.
Also nur über Fahrgemeinschaften werden wir es in dem Fall dann auch nicht hinbekommen, kein auch Fall, wenn das Bild natürlich sehr schön und stark ist.
Ja.
Aber es wird verschiedene Vermischungen an Lösungen auch benötigen und das wird vielleicht auch von Region zu Region unterschiedlich sein, sich an den Möglichkeiten zu orientieren. Aber es geht da grundsätzlich darum, wirklich neue Kultur herzustellen. Aber gerade beim Thema Mobilität kommt jetzt zum Beispiel auch eine Generation, die das einfach ganz anders denkt und, mhm, Auto nicht mehr als Besitz denkt,
mhm,
sondern als Dienstleistung vielleicht. Ja? Also, mhm, sich per App irgendwie ein Auto zu rufen, das sich dann genau nur für die Zeit bezahlt, wo ich es auch nutze und dann ist es auch wieder weg. Hat viele Vorteile im Endeffekt. Mhm. Ja. Du brauchst mich um Reparaturen nicht kümmern, ich habe die ganzen Kosten, Erhaltungskosten nicht. Also über neue Argumente und über neues Framing auch neue Haltungen und neue kulturelle Zugänge zu gestalten, ist da ganz, ganz wesentlich.
Mhm. Ja, da haben wir ja Glück, dass wir in einer Zeit leben, wo sie durch diese Veränderungen auch sehr viel Positives ergibt und sehr viele neue Möglichkeiten.
Mhm.
Da sind wir wirklich, da dürfen wir wirklich hinschauen und weiterreden über Dinge, die wir interessant finden, die wir wichtig finden, dass wir auch weitergeben an andere Menschen, persönliche Erfahrungen, die auch anderen helfen können, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und umso mehr freue ich mich über unser Gespräch halt. Und ja, zum Abschluss einfach noch, gibt es noch irgendwas, was du gern sagen würdest für unsere Zuhörer, oder machen wir einfach nächstes Mal weiter?
Ja, also ich glaube, es macht absolut Sinn, sich auf Themen einzulassen, mhm, wo auch immer die im Persönlichen liegen. Ich glaube nicht nur, dass es Sinn macht, es ist auch absolut notwendig, dass man da oder dort sich Themen vornimmt für das eigene Leben, um die mal irgendwo ein bisschen auf die Überprüfungsplatte zu stellen. Stillstand ist keine Option. Mhm. Es braucht ein bisschen an Mut. Ja? Wenn man den alleine nicht aufbringt, dann ist es gut, sich in Gemeinschaft zu begeben. In eine Gemeinschaft, die schon einen Veränderungsmut hat oder die etwas gestaltet, mhm, und sich davon ein bisschen motivieren lässt. Ich habe so viele Zugänge gefunden, die in meinem Aspekt als Unternehmer natürlich ein viel größeres Spektrum beinhalten, aber so viele Punkte gefunden, die die Veränderung nicht nur möglich machen, sondern auch sinnvoll machen, sodass ich dann wirklich sehr, sehr rasch auch wirklich viel Freude an dieser Veränderung verspürt habe. Und ich glaube, ohne Freude macht das alles keinen Sinn. Die Freude muss an der Veränderung ganz, ganz wesentlicher Teil sein, damit sie auch erträglich ist und damit wir nachhaltig auch Energie dafür haben. Aber dafür muss man, schließt sich der Kreis, irgendwann in die Gänge kommen und irgendwo anfangen, was zu tun. Mhm. Und ja, das kann ich nur jedem empfehlen, und Formate anzuhören wie deines, dienen ja auch dazu, Mut zu machen, Lust auf Veränderungen zu machen und das anzuregen. Also, mhm, definitiv ein Ort der positiven Gestaltung der Zukunft. Und ja, hat mir sehr gefreut, da sein zu dürfen.
Danke. Danke für das schöne Gespräch.
Danke dir auch.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work. Mit Ines Ehrbar und Gästen.